Willkommen, meine Damen und Herren, zum Wochenendprogramm von Radio Prag. Aus dem Studio begrüßt Sie Silvia Schultheis. Zu Beginn unserer halbstündigen Sendung hören Sie zunächst einen Rückblick auf die wichtigsten Ereignisse dieser Woche. Die Staatsoberhäupter Polens und Österreichs, Alexander Kwaśniewski und Thomas Klestil, sind am Montag nach Prag gekommen, um sich persönlich von Präsident Václav Havel zu verabschieden, dessen Amtszeit am 2. Februar abläuft. Bei einem offiziellen Abschiedstreffen auf der Prager Burg wurde Havel von Klestil als großer Präsident, bedeutender Europäer und Idol einer ganzen Generation gewürdigt. Tschechien hat am Montag mit der Entsendung weiterer Soldaten einer ABC-Waffenabwehreinheit aus Liberec nach Kuwait begonnen. Damit würde die bereits in Kuwait befindliche Einheit auf etwa 360 Soldaten aufgestockt. Tschechien hatte vor etwa 2 Wochen einem Wunsch der USA zugestimmt, bei einem Krieg mit dem Irak die ABC-Abwehreinheit zur Verfügung zu stellen. Voraussetzung ist jedoch ein entsprechender UN-Beschluss oder der Ersteinsatz von ABC-Waffen durch den Irak. Die Chefs der Parteien der Regierungskoalition konnten sich bei einem Treffen am Dienstag nicht auf einen gemeinsamen Präsidentschaftskandidaten einigen. Nach einer 2-stündigen Diskussion versicherten sie jedoch vor Journalisten, weiterhin miteinander und auch mit anderen im Parlament vertretenen politischen Kräften verhandeln zu wollen. Präsident Václav Havel hat am Dienstag zum letzten Mal während seiner Amtszeit einen Verfassungsrichter ernannt. Der 56-jährige Botschafter der Tschechischen Republik beim Europarat in Straßburg, Jiří Mucha, ersetzt den im Vorjahr verstorbenen Vlastimil Ševčík. Der tschechische Präsident hat am Mittwoch in der Slowakei seinen letzten Auslandsbesuch als Staatsoberhaupt absolviert. In Bratislava legte er am Grab von Alexander Dubček Blumen nieder und erhielt vom slowakischen Staatspräsidenten Rudolf Schuster für seine Verdienste um die Zusammenarbeit zwischen beiden Ländern den höchsten slowakischen Orden verliehen. Havel verlieh seinerseits einigen slowakischen Persönlichkeiten hohe tschechische Auszeichnungen. Beide Präsidenten diskutierten unter anderem über die Zusammenarbeit im Rahmen der NATO sowie künftig im Rahmen der Europäischen Union. Die Regierungschefs von 7 europäischen Staaten und Tschechiens Präsident Václav Havel haben Europa zur Unterstützung von US-Präsident George Bush in der Irak-Krise aufgerufen. Tschechiens Premier Wladimir Spidla hingegen erklärte, für die tschechische Haltung zur Krise im Irak sei die Beschlussfassung des Parlaments entscheidend. Das tschechische Außenministerium unterstrich in einer Stellungnahme, dass die von Havel gezeichnete Unterschrift unter den Appell der Ausdruck seiner persönlichen Haltung sei. Als letzten ausländischen Gast in seiner Funktion als tschechischer Staatspräsident hat Václav Havel am Donnerstag den irischen Premier Bertie Ahern auf der Prager Burg empfangen. Beide Politiker sprachen unter anderem über die Erweiterung der Europäischen Union, die anstehenden Volksbefragungen in den EU-Kandidatenländern sowie über die Situation in Nordirland. Am Donnerstagabend fand Havel zu Ehren im Prager Nationaltheater eine Gala-Vorstellung statt, bei der sich tschechische Künstler auf ihre Weise bei Präsident Václav Havel bedankten, bevor dieser am Sonntag aus dem Amt scheidet. Das symbolische Abschiedsprogramm wurde von der Präsidentengattin Dagmar Havrova zusammengestellt. Soweit die Wochenschau. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Wochenendprogramm von Radio Prag. Heute wieder mit den Rubriken Schauplatz und Kultursalon. Außerdem hören Sie wie jeden Sonntag unser sonntägliches Feuilleton. Am Mikrofon begrüßt Sie dazu recht herzlich Silvia Schultheis. Anfang Februar dieses Jahres endet offiziell die Amtszeit von Präsident Václav Havel. Grund genug, Bilanz über seine Präsidentschaft zu ziehen. Mehr dazu erfahren Sie von Robert Schuster im folgenden Schauplatz.
Schauplatz. Wenn in der Nacht von Sonntag, den 2. Februar, auf Montag, den 3. Februar, Punkt Mitternacht, die Präsidentenstandarte auf der Prager Burg eingefahren wird und Präsident Václav Havel nach 13 Jahren aus dem höchsten Staatsamt scheidet, wird damit auch gleichzeitig eine wichtige Ära in der jüngsten Geschichte der Tschechischen Republik zu Ende gehen. Kein Wunder, dass in diesen Tagen vielerorts die Gelegenheit wahrgenommen wird, diese Zeit zu balancieren. Einige Politikwissenschaftler wiesen jedoch in den letzten Tagen darauf hin, dass der Umstand, dass es den tschechischen Abgeordneten und Senatoren bisher nicht gelungen ist, sich auf einen Nachfolger Havels zu einigen, eine etwas paradoxe Situation entstehen ließ, wonach die Havel-Präsidentschaft eigentlich noch nicht wirklich als abgeschlossen bezeichnet werden kann. Dennoch, welche Bilanz lässt sich nach den 13 Jahren, in denen Václav Havel in der Prager Burg residierte, ziehen? Das fragte Radio Prag den Politikwissenschaftler Miroslav Mareš von der Masaryk-Universität in Brno-Brünn.
Václav Havel war und ist die größte Persönlichkeit. Er hat zu viel Freunden, aber auch zu viel Feinden wegen politischer Stil, der er praktiziert. Es ist natürlich Streit zwischen dieser antipolitische Politik oder unpolitische Politik und Realpolitik, die Václav Klaus praktiziert, aber natürlich Václav Havel hat sehr breite Vorstellungen, sehr gute und interessante Vorstellungen über der Welt in Gegenwart, und das sind natürlich die Havels Ära von Václav Havel ist natürlich geprägt durch philosophische Ansichten auf Politik und solche Sachen.
Mit einigen wenigen Ausnahmen lässt sich behaupten, dass alle Würdigungen der 30-jährigen Präsidentschaft Havels vor allem einen gemeinsamen Nenner haben. Das Ansehen, welches Havel weltweit genießt, hat dem Land vor allem unmittelbar nach der Wende fast buchstäblich die Türen zur Welt geöffnet. So können die Aufnahme Tschechiens in die NATO vor 3 Jahren, genauso wie die künftige Mitgliedschaft in der Europäischen Union, größtenteils dem scheidenden Präsidenten gutgeschrieben werden. Unterschiede gibt es jedoch bei der Beurteilung der innenpolitischen Rolle des Präsidenten in den vergangenen Jahren. Politikwissenschaftler Mareš zählt im Folgenden einige der am meisten kritisierten Aspekte von Havels Präsidentschaft auf.
Das ist natürlich die problematische Stellung zu verschiedenen Mechanismen der Parlamentdemokratie, besonders während der Regierungskrise im Jahre 1997. Dann gibt es natürlich auch die anderen Probleme, zum Beispiel die Beziehungen zu Journalisten. Das ist natürlich relativ nicht üblich, dass Präsident nur von Zeit zu Zeit mit Journalisten sprechen, einmal im Jahr oder etwas mehr, aber trotzdem wenig. Dann gibt es natürlich auch die Paradox, auch ist ein Negativum oder ein Argument Havel-Gegners ist oft, dass Havel nicht nur ein Antikommunist war, aber dass die Revolution, das war nur ein Versprech mit Kommunisten, und dass Havel hat mit Kommunisten gehandelt damals. Aber da sind natürlich verschiedene Argumente aus verschiedenen Seiten. Es ist paradox, dass Havels Gegner sind teilweise zum Beispiel die ehemalige Kommunisten und teilweise die militante Antikommunisten.
Wenn nun jemand wie Václav Havel nach 13 Jahren das höchste Amt im Staat verlässt, kann auch sicherlich die Frage gestellt werden, wie stark er etwa in dieser Zeit die politische Kultur Tschechiens prägen und somit auch in gewisser Weise die Richtung für die Zeit danach vorgeben konnte. Der Politologe Mareš ist in dieser Hinsicht etwas vorsichtig, wenn es um eine endgültige Bilanz der Ära Havel geht.
Havel war ein Staatsmann, das ist eine Realität, und die gute politische Kultur braucht ein starke Staatsmann. Die politische Kultur natürlich ist sehr, sehr problematischer Begriff. Ja, weil wir können diskutieren, was das die politische Kultur wirklich ist. Aber Havels Erbe, das ist ein normaler demokratischer Staat.
Miroslav Mareš meint im Weiteren, dass man erst darüber diskutieren müsste, wie stark eine einzige politische Persönlichkeit, wie zum Beispiel Havel, überhaupt die Entwicklung in bestimmten spezifischen Bereichen der Gesellschaft beeinflussen kann und ob man dann korrekterweise auch nicht andere Politiker, die in den vergangenen 13 Jahren ebenfalls in Spitzenpositionen der tschechischen Politik tätig waren, erwähnen müsste. Blickt man auf die vergangenen 13 Jahre zurück, lässt sich relativ gut verfolgen, wie sich während dieser Zeit nicht nur das Amtsverständnis Havels, sondern auch dessen Einfluss auf die Entwicklungen im Land veränderte. Vereinfacht lässt sich behaupten, dass Havels Möglichkeiten einzugreifen in den letzten Jahren bedeutend geringer waren, als gleich zu Beginn seiner Präsidentschaft, Ende Dezember 1989. Von den weitreichenden Kompetenzen, die dem Staatsoberhaupt von der damals noch geltenden kommunistischen Verfassung gewährt wurden, machte Havel oft Gebrauch und legte etwa dem Parlament zahlreiche Gesetzesentwürfe vor. Schade um sich einen relativ großen Beraterstab, der sich bald zu einer Art Parallelregierung entwickelte. Die Allgegenwärtigkeit Havels in den Jahren 1990 bis 1992, wo der Präsident fast täglich in den Medien präsent war, versteckte den Eindruck vieler seiner Landsleute, dass der Präsident wirklich die Geschicke der Tschechoslowakei leite und somit für fast alles, was sich im Land selber tut oder nicht tut, verantwortlich sei. In einer völlig anderen Lage fand sich Havel nach 1993 wieder, als er das erste Mal zum tschechischen Präsidenten gewählt wurde und sich aufgrund der neuen Verfassung mit relativ bescheidenen Kompetenzen zufrieden geben musste. Doch auch hier fand er Mittel und Wege, wie er insbesondere indirekt das politische Geschehen des Landes in einigen Punkten wesentlich mit beeinflusste. Havel entwickelte somit einen für ihn typisch gewordenen politischen Stil, der darauf angelegt war, in allen maßgebenden Parteien potenzielle Verbündete zu haben, über die er versuchen konnte, seine Vorstellungen in der Praxis umzusetzen. Kann man nun behaupten, dass hier Havel auf lange Zeit einen bestimmten Weg vorgegeben hat, den auch die künftigen tschechischen Präsidenten beschreiten werden, oder werden alle potenziellen Nachfolger Wasserhavels versuchen, eigene Wege zu gehen? Der Brünner Politologe Marisch meint dazu im Folgenden:
Havel, das waren die einzelne Persönlichkeit und alle Nachfolger werden andere. Ja, das müssen wir schon jetzt sagen. Und das gilt auch dann, wenn Havel Nachfolger aus Bereich der Intellektuellen oder diese Burgkreis wird. Also Havel hat starke Position im Ausland, aber hat auch die starke Position im Inland, und die Nachfolger, das wird möglicherweise das wird ein Parteienkandidat, und dann ist es natürlich ganz anders als Havel, oder das wird wieder ein Intellektueller, aber der hat schon nicht so starke Position in der Öffentlichkeit wie Havel.
Auch in einem weiteren wichtigen Punkt wird Tschechien nach dem 2. Februar in gewisser Weise Neuland betreten. Die meisten bisherigen Präsidenten traten nämlich entweder im hohen Alter oder aus gesundheitlichen Gründen zurück, womit sie eigentlich keine Gelegenheit mehr hatten, sich am politischen Leben des Landes weiter zu beteiligen. Mit Havels Ausscheiden aus dem Präsidentenamt entsteht jedoch zum ersten Mal die Situation, dass sein Ex-Präsident auch nach dem Ende seiner Amtszeit höchstwahrscheinlich auf irgendeine Weise aktiv bleiben wird. Welche konkrete Formen könnte diese Tätigkeit im Fall Havels haben? Abschließend kommt noch einmal der Brünner Politikwissenschaftler Miroslav Marisch zu Wort.
Meine Meinung ist, dass er gilt als ein Leiter der intellektuellen Strömung antipolitische Politik oder nicht-politische Politik, und dass Havel bleibt, dieser Opponent für diese Parteienstaat und diese Sachen. Havel kann auch in Medien tätig sein in Zukunft. Das ist auch eine Möglichkeit, zum Beispiel Havel als ein Journalist oder Redakteur, der wird verschiedene Kommentare schreiben. Und die weitere Möglichkeit ist in der Diplomatie oder in der Strukturen der Europäischen Union oder anderen internationalen Organisationen.
Verehrte Hörerinnen und Hörer, soweit unsere heutige Schauplatzsendung. Vom Prager Mikrofon verabschiedet sich von Ihnen recht herzlich Robert Schuster.
Mit Präsident Václav Havel beschäftigt sich im folgenden Feuilleton auch Markéta Maurova.
Každý z nás něco má, co občas začíná, co mu dělá na tvář vrázky. Každý z nás starost má v sobě i ukrývá, pro peníze nebo z lásky. Rozdělme bolesti rovným dílem a pak dejme se za jedním cílem. Všichni se sejdeme, až svou zem najdeme, nashledanou v lepších časech.
Auf ein Wiedertreffen in besseren Zeiten. Woche für Woche, Sonntag für Sonntag haben wir in der ersten Hälfte der 90er Jahre dieses Lied im Radio gehört, das die sogenannten Gespräche aus Lahne einleitete.
Wie Sie es dann nach dem sonntäglichen Mittagessen gehörte damals in den meisten Familien, diesen Gesprächen, das heißt den Treffen mit Präsident Václav Havel. Jede Woche pflegte er sich damals dazu zu äußern, was ihn und seine Mitbürger interessierte, und stellte das Aktuellste davon in breitere Zusammenhänge. Das waren meine regelmäßigen Begegnungen mit Václav Havel, die Begegnungen im Äther. Doch mein erstes Treffen mit ihm, genauer gesagt mit einem seiner Werke, ereignete sich wesentlich früher, ohne dass ich es geahnt hatte. Es war am 28. Oktober 1988, dem Staatsfeiertag und 70. Gründungstag der Tschechoslowakei. In Prag fand damals eine der ersten großen Demonstrationen gegen das kommunistische Regime statt, dem noch ein Jahr Leben übrig blieb. In äußerst angespannter Atmosphäre kamen am Abend Zuschauer im Peripherietheater nach Chmelnici zusammen, um die Prager Premiere einer Theaterrevue des beliebten Divadlo na Provázku, Theaters auf der Schnur aus Brno, zu sehen. Von draußen waren Sirenen von Polizeiwagen zu hören, die die Demonstranten in Polizeizellen transportierten. Und mitten in der Vorstellung passierte etwas. Die Zuschauer begannen aufzustehen und auf einmal sang das gesamte Publikum die Nationalhymne. Ich war dabei, erst viele Monate später habe ich jedoch erfahren, dass es sich damals um mein erstes Treffen mit Václav Havel handelte. Gerade er war der anonyme Autor des Stücks, das seine Theaterfreunde aufführten. Im Publikum hat ihn Olga Havlová vertreten. Ihr Mann saß damals noch im Gefängnis. Weniger dramatisch, aber umso netter war mein Treffen mit dem Dramatiker Havel etwa 10 Jahre später. Ich besuchte die Premiere seines Gartenfestes im Theater am Gelände. Und wer ist am Ende aus einem Schrank auf die Bühne getreten, um den Beifall entgegenzunehmen? Der Autor selbst, mit seinen so typischen kleinen Verbeugungen und einem verlegen bescheidenen Lächeln. Die Präsidentenzeit Václav Havels ist mit dem heutigen Tag Vergangenheit. Es bleibt zu hoffen, dass seine Rolle in unserer Gesellschaft weiterhin bedeutend bleibt, dass damit die Begegnungen mit dem Menschen Václav Havel nicht zu Ende gehen, sondern im Gegenteil, dass für solche Treffen gerade nun die besseren Zeiten beginnen.
Vor 600 Jahren ist auf dem Gebiet Böhmens ein hervorragendes Werk der deutschsprachigen Literatur entstanden, Der Ackermann aus Böhmen, ein Streitgespräch über den Sinn des Lebens und des Todes von Johannes von Teppel. Der Ackermann, der seine junge Frau Margarete verloren hat, klagt in tiefem Schmerz den Tod an und fordert ihn auf, vor das höchste Gericht, vor Gott zu treten. Dieser gibt in seinem Urteil beiden Recht. Dem Ankläger erkennt er in diesem Kampf die Ehre zu, dem Tod den Sieg. Das spätmittelalterliche bzw. frühhumanistische Traktat diente als Grundlage für eine moderne Oper, Der Ackermann und der Tod, die nun nach einer Konzertaufführung in Berlin im letzten Jahr in Prag uraufgeführt wurde. Zum Besuch in die Prager Staatsoper lädt sie im heutigen Kultursalon Marketa Maurova ein. Schwarze Bühne, auf der nur ein Lichtkegel ein Kreuz malt. Auf der Bühne stehen zwei Hauptfiguren, der Tenor in schwarzem Anzug als Ackermann und die Mezzosopranistin in weißem Kleid als der Tod. Zwischen den beiden entwickelt sich ein Dialog, der von einem Kammerchor sowie von 12 Tänzern begleitet wird. Der zeitgenössische tschechische Jazzman und Komponist Emil Wiklicki unterteilte das angebotene Libretto in 10 Bilder, wobei die erste Hälfte durch ein Faschingsfest, die zweite durch einen Hexensabbat eingeleitet und dominiert wird. Gekrönt und abgeschlossen wird die Handlung durch ein Gottesurteil, das der Chor ausspricht. Obwohl das dramatisch-musikalische Werk als Oper charakterisiert wurde, waren nach der Uraufführung mehrfach Stimmen zu hören, dass es sich eher um ein Bühnenoratorium handle. Eindeutig gelobt wurde die Musik Emil Wiklickis. Der Dirigent, der sie einstudiert hat, Přemysl Charvá, dazu:
Kolega Wiklicki používá neobyčejně širokou žánrovou paletu, nebojí se.
Herr Kollege Wiklicki nutzt eine sehr breite Genrepalette. Er fürchtet sich nicht vor einer rauen Aleatorik, vor absolut betonalen Zusammenstößen. Andererseits gibt es hier etwa die Einführungsszene, die sich auf einem Markt abspielt, wo ein Volkslied erklingt. Oder die Szene mit einem sehr drastischen Kontrast, wenn die unglückliche Frau Margarete tanzt. Ein Walzer mit einer rauen Harmonie, der auf einmal, wenn der Tod Margarete streichelt, umbricht. Die Melodie entwickelt sich dann in eine ganz andere Richtung. Die Oper ist auf Initiative des Theaterregisseurs, Dramatikers und Schauspielers Dušan Robert Pařízek entstanden. Kurz vor der Premiere habe ich ihn ans Mikrofon gebeten. Die Staatsoper in Prag bringt dieser Tage die Uraufführung der Oper Der Ackermann aus Böhmen oder auf Tschechisch Orač a smrt. Sie haben das Libretto zu dieser Oper geschrieben, auch die Regie geführt. Es ist aber nicht Ihr erstes Treffen mit dem Werk von Johann von Depel. Sie haben schon vor einigen Jahren eine Bühnenaufführung vorbereitet. Ist dieses Werk Ihr Lebensthema?
Also mein Lebensthema, also jeder Mensch wird mit solchen Sachen konfrontiert. Das geht auch an Ihnen nicht vorbei. Deswegen, also wäre sehr pathetisch klingen, wenn ich sagen würde, also jetzt ist das mein Lebensthema. Sie haben richtig erwähnt, es gibt also mehrere Versionen. Es gibt ein Einakter und es gibt ein Melodram, eine Form des Schauspiels mit Gesänge und Musik. Eigentlich bin ich mehr als 25 Jahre mit solchem Thema konfrontiert und beschäftigt und ich muss Ihnen ehrlich gestehen, dass man, umso mehr man sich mit dem Thema befasst, umso mehr man wird mehr gefördert. Das heißt also, es gibt nicht mal einen Tag, wo man sich mit solchen Sachen nicht beschäftigt und umso mehr Sie das Thema anschneiden, umso mehr wird der Tod sichtbar. Wissen Sie, das ist es. Und ich glaube, dass gerade in heutiger Zeit, wo alles so schnelllebig und wo alles im Grunde genommen also kommerziell ausgerichtet ist, ist solch ein Thema kein Wagnis, sondern ein Angebot an alle.
Der Ackermann aus Böhmen ist ein frühhumanistisches Traktat. Es ist ein Dialog zwischen einem Mensch und dem Tod. Wie kann man diesen Dialog, aus diesem Dialog Theater machen? Was für Mittel stehen da zur Verfügung?
Was für welche Mittel stehen da zur Verfügung? Das ist eine gute Frage. Es ist einfach, dass man merkt, dass die Fragestellung oder die richtige Fragestellung, es ist die ewige Sehnsucht der Menschen, eine Antwort auf eine Frage zu finden, die der Ackermann von Böhmen behandelt. Also wo ist die Gerechtigkeit? Warum stirbt einer? Warum muss der eine früher, warum der andere später? Warum sind hier Menschen immer noch am Leben, die vielleicht wie der große tschechische Schriftsteller und Schauspieler und Kabarett ist, Jan Werig sagte, die hier schon mindestens 400 Jahre nicht mehr zu suchen haben. Warum denn? Und die Antworten findet man dort. Und ich hoffe, dass es uns oder mir auch gelungen ist, dass ein Disput, der sich mit solcher Thematik beschäftigt, einfach mal den Menschen zumindest die Augen öffnet, dass man zur Besinnung kommt. Verstehen Sie, es ist keine große Unterhaltung, aber es unterhält alle.
Wie sind Sie in Kontakt mit der Staatsoper in Prag gekommen und auch mit dem Komponisten Emil Wiklicki? Haben Sie das Libretto der Oper angeboten und die einen Komponisten gesucht oder wie wurde das Libretto eigentlich vertont?
Nee, ich habe mir also den Komponisten ausgesucht. Ich habe Anfang der 80er Jahre mich mit einem großen tschechischen Komponisten, der fast in Vergessenheit geraten ist, das Thema schon besprochen. Das war nicht nur ein Freund, aber wir waren wirklich sehr eng verbunden. Der hat auch die letzten 10 Jahre seines Lebens mit mir sehr viel, also szenische Musiken etc. komponiert. Das ist der Jan Novák. Jan Novák ist meines Erachtens ein Gigant, der leider also zwar also unter Pierre Boulez oder Leonard Bernstein oder Claudio Abbado oder Rafael Kubelik von allen dirigiert wurde und als Genius der tschechischen Musik, als letzter Schüler und Freund von Bohuslav Martin betrachtet, aber jetzt weiß man sehr wenig darüber. Wahrscheinlich, weil der im Ausland starb und und weit von der Veretta begraben ist. Nun, ich habe selbstverständlich selbst Kontakt mit der Staatsoper aufgenommen. Ich bin sehr froh, dass der Generalintendant Wozelka einfach, dass ich bei ihm ein offenes Ohr gefunden habe, genauso wie bei dem Generalmusikdirektor Herrn Dirigenten Wojciech Spurny. Und ich habe mir selbst auf Anrat von einem Mitarbeiter, der mit mir wiederum also schon mindestens 10 Jahre arbeitet, einem Geiger, der eng auch mit Herrn Wiklitzki arbeitet, Peter Ruzicka, der jetzt in Paris tätig ist, mal den Weg zu Herrn Wiklitzki gefunden, weil man mir Herrn Wiklitzki als sehr sensiblen Menschen beschrieb. Und also das, was er geschrieben hat, können Sie mal hören.
Sie hörten gerade eine Aufnahme mit Aleš Prezein und Jana Sikorová, die während der Konzertaufführung in Berlin im letzten Jahr entstanden ist. Die Oper Der Ackermann und der Tod von Emil Wiklitzki und Dušan Robert Pažízek wartet auf ihren Besuch in der Staatsoper zu Prag. Das deutschsprachige Publikum braucht keine Angst zu haben, den Text nicht zu verstehen. Über der Bühne laufen nämlich deutsche Untertitel, die ihnen die Orientierung in der Handlung erleichtern. Und damit möchte ich mich für heute verabschieden. Für Ihre Aufmerksamkeit bedankt sich Markéta Maurová.
Und das war's für heute, meine Damen und Herren. Sie hörten Radio Prag, die Sendungen des Tschechischen Rundfunks für das Ausland.
Posloucháte zahraniční vysílání Českého rozhlasu Radio Praha. Vysílání v češtině si můžete naladit v následujících časech na těchto frekvencích. Všechny údaje jsou uvedeny ve světovém čase. V 9.30 vysíláme na frekvenci 15 255 kHz do jihozápadní Evropy a na frekvenci 2745 kHz do východní Evropy a na střední východ. V 10.30 na frekvenci 21 745 kHz vysíláme do jižní Asie a západní Afriky. Ve 12 hodin vysíláme na frekvenci 11 640 kHz do severní Evropy a na frekvenci 21 745 kHz do jižní Asie a Austrálie. V 13.30 na frekvenci 6055 kHz vysíláme do střední Evropy a na frekvenci 7345 kHz do západní Evropy. Ve 14.30 vysíláme na frekvenci 21 745 kHz do východní Afriky a severní Ameriky. V 16.30 nás můžete naladit v západní Evropě na frekvenci 5 930 kHz a v jižní a západní Africe na frekvenci 17 485 kHz. V 18.30 vysíláme na frekvenci 5930 kHz do západní Evropy a na frekvenci 7315 kHz do Asie, Austrálie a východní Evropy. Ve 20.30 na frekvenci 5930 kHz vysíláme pro západní Evropu a na frekvenci 9430 kHz pro jižní Asii a Austrálii. Ve 22 hodin nás můžete naladit na frekvenci 5930 kHz.